Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wird es um Königin der Berge gehen. Ich habe heute den Hauptdarsteller, den Regisseur und den Autor von Königin der Berge bei mir. Ich bin Lisa Koller und Dramaturgin der Produktion und darf als erstes Stefan Riedel begrüßen. Stefan spielt bei Königin der Berge mit.
Ja.
Und zwar spielst du die Hauptrolle.
Ja.
Robert Turin. Ein MS-kranker Patient, der schon seit 10 Jahren im Pflegeheim lebt.
Mhm.
Diese Krankheit ihn schon mehrere Jahre beeinflusst. Wie war das denn für dich zu erfahren, dass du diese doch sehr komplexe Rolle spielen wirst?
Ja, war am Anfang schon etwas schwierig oder ein bisschen beängstigend, weil man ja irgendwie sich denkt, oh Gott, man hat die Krankheit ja nicht und man möchte aber denen gerecht werden, die Krankheit haben und muss sich deswegen gut informieren und wie das denn so ist, also wie mit Leuten sprechen, die Krankheit haben, um das umsetzen zu können. Was mich dann beruhigt hat, ist, dass der Daniel Visser in einem Interview, ich glaube bei Willkommen in Österreich, dann mal gesagt hat, grundsätzlich geht es in seinem Stück ja nicht um die Krankheit und auch gar nicht so sehr um die Freitodbegleitung, sondern um eine Person, die in einem Pflegeheim ist und eigentlich sehr egozentrisch ist und wie sie damit umgeht, wie sie mit den anderen Menschen umgeht und in Kombination natürlich mit der Krankheit, die sie hat, und dem Wunsch, die Freitodbegleitung in Anspruch zu nehmen. Und das war dann schon ein bisschen eine Erleichterung.
Mhm. Du sagst, es ist nicht das zentrale Thema, die Krankheit, aber dadurch, dass du die Krankheit ja spielst, indem du auch im Rollstuhl sitzt, wie du schon gesagt hast, musstest du dich irgendwie vorinformieren. Und hat sich dann im Laufe der Probenprozesse deine Sicht auf die Krankheit verändert?
Na, die Sicht auf die Krankheit hat sich verändert eigentlich im Verlauf der Recherche dazu, okay, und dem Gespräch mit einem MS-Kranken und kommt mal zu mehr Informationen überhaupt, was die Krankheit bedeutet, und man stellt fest, dass man relativ wenig weiß, und aber dann im Endeffekt für die Arbeit muss man das dann eh irgendwie hinter sich lassen und einfach auch auf den Text vertrauen, der da steht, und da ergeben sich ja dann andere Probleme vom Spielen her. Wie spielt man die Szene? Wie funktioniert die Interaktion mit den Personen, mit denen man zu tun hat? Und da tritt das dann schon ein bisschen in den Hintergrund.
Also liegt für dich auch eher der Fokus auf der Pflegeroutine, auf dem Alltag im Pflegeheim, auf Abläufe als auf der Krankheit?
Auf dem Umgang eines im Pflegeheim befindlichen Menschen, der eigentlich noch jung ist und eigentlich ein Leben hätte, das er aber nicht mehr führen kann, weil ihn halt eine Krankheit, in dem Fall MS, daran hindert und ihn in ein Stadium wirft, in dem er halt abhängig ist von anderen Menschen und er halt diesen Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben und auch einen selbstbestimmten Tod in sich trägt, der ihm aber von niemanden, wo ihm niemand gerecht wird, weil jeder halt so seine eigene Interpretation dem gegenüber entwickelt und ihm erklärt, dass es ja nicht so schlimm ist und dass man dann schon durch kann und dass es sicher andere Möglichkeiten gibt. Und einfach die Sicht darauf, dass man einem Menschen so eine Entscheidung ja nicht abnehmen kann. Mhm. Weil wenn ich jetzt jemanden erkläre, das wird schon, du musst dich nicht umbringen. Also es gibt ja noch so viele Möglichkeiten, das ist ja dann einfach meine Haltung dazu. Also die eines Menschen, der das Problem nicht hat. Und ich kann mit meiner Haltung nicht jemand anderen, der das Problem hat, die Entscheidung abnehmen. Also die muss einfach jeder selber dann tragen. Und dass dann jeder kommt und sagt, nein, du darfst da nicht hinfahren. Ich glaube, in Kombination mit einer Krankheit, wo man weiß, man muss aber irgendwann diesen Schritt setzen, sich dafür zu entscheiden und das in Angriff zu nehmen, weil irgendwann kann man aus eigenen Stücken es auch nicht mehr machen. Das ist schon krass, auch in Kombination natürlich damit, dass die Freidruckbegleitung also bis vor kurzem oder bis jetzt nur in der im Umfeld von Österreich, also nur in der Schweiz möglich ist.
Ja.
Und man insofern, wenn man das in Anspruch nehmen will, auch eine Entscheidung treffen muss, das in Anspruch zu nehmen, bevor es eigentlich wirklich nötig ist.
Also findest du, dass das Stück auch Stellung diesbezüglich nimmt? Stellung zur Freitodbegleitung in Österreich und deren Möglichkeiten?
Ich weiß gar nicht, ob das Stück dazu Stellung bezieht. Also es ist einfach so, dass die Person diesen Wunsch hegt, aber der ist ja auch ambivalent in sich, weil er sagt ja auch selbst, dass er eigentlich, irgendwann im Stück sagt er, er würde eigentlich gern nächstes Silvester noch erleben, aber er hätte gern etwas bei sich, dass, wenn es soweit ist, dass er sich dann umbringen kann. Und insofern ist er auch sehr ambivalent, weil auch wahrscheinlich, wenn er abgelehnt werden würde, dann wäre es ihm vielleicht gar nicht so unrecht und er hätte auch die Ausrede zu sagen, man hat mich nicht genommen. Also es ist nicht so leicht und so eins zu eins zu übersetzen, dass man sagt, man hat diesen Wunsch und dann zieht man das durch, sondern ich glaube, das ändert sich ja auch permanent.
Das heißt, das Stück oder beziehungsweise der Roman legt auch verschiedene Möglichkeiten und Perspektiven dar auf die, in Bezug auf die Sterbebegleitung.
Ja, Gott sei Dank, weil sonst wäre es ja auch zu eindimensional.
Ja, nun gut, jetzt ist die Freitodbegleitung 2022 dann erlaubt in Österreich. Das Stück spielte im Jahre 2016, 2017, da war es noch nicht so leicht. Musste man in die Schweiz fahren, eigentlich auch selbstständig, weil allein schon das Hinbringen eines Patienten oder eines schwerkranken Menschen einen schon strafbar gemacht hätte. Also jede Beihilfe ist bis zu diesem Zeitpunkt, also bis 2022, auch strafbar.
Ja.
Findest du das gerechtfertigt, du persönlich?
Ich persönlich?
Ja.
Also nein, ich finde es nicht gerechtfertigt, weil ich finde, jemandem zu helfen, seinem Wunsch nachzukommen, in Bezug darauf, dass man in die Schweiz fährt, um den hinzubringen, das unter Strafe zu stellen, ist, also, das ist schon sehr schwierig.
Ja.
Also auch in Kombination mit dieser Rechtslage, die dann irgendwie sagt, man dürfte ihn ja auch hinbringen, aber wenn man dann, wenn er dann sozusagen den Akt vollzieht, dann muss man ihm aber auch sofort erste Hilfe leisten, weil man sonst, also das ist so teilweise sehr absurd.
Ja. Das Stück basiert ja, wie wir vorher schon ein bisschen drüber oder du schon anklingen hast lassen, auf einem Roman, und zwar von Daniel Visser. Und du hast diesen Roman auch gelesen. Ja. was unterscheidet für dich denn diese Romanerfahrung von einer Theatererfahrung?
Ja, das ist ein Roman erzählt halt in seinen Prosateilen ganz viel von der Gefühlswelt der Person, der handelnde Person, der Hauptperson und auch von der Haltung gegenüber anderen Personen, was er rein interpretiert. Das sind alles Dinge, die man am Theater ja nur, die man spielen muss irgendwie. Also man hat die Sätze, aber die Sätze sind ja meistens, also zu 90% ist ja das, was man sagt, nicht das, was man eins zu eins meint, sondern das ist ja immer behaftet mit Subtexten. Und in einem im Stück muss man halt diese Subtexte, die der Roman dir vorgibt, die du lesen kannst, halt die muss man halt mittransportieren. Und es hilft natürlich, wenn man eine Szene spielt und nicht genau weiß, was will ich jetzt mit der Szene, wenn man dann im Roman liest und diese 20 Seiten dieses Kapitels sozusagen liest, was nur 3 Seiten im Stück sind, um die komplexere Haltung, die komplexeren Haltungen und die komplexere Gedankenwelt der Figuren nachvollziehen zu können.
Und findest du, dass es trotzdem dieses Stück hier auf diesem Roman basiert, es irgendwie Leerstellen gibt, die man auch im Prozess des Inszenierens füllen kann, also wo man vielleicht auch Haltungen nicht neu entwickelt, aber vielleicht ergänzt oder ein bisschen auslegt?
Naja, ich meine, grundsätzlich spielt ja die Figur ich. Und alles, was ich spiele, kann ich ja nur aus mir herausholen. Deswegen kann ich nie 1:1 die Figur sein, wie der Daniel, die der Daniel Visser im Roman beschrieben hat oder wie er sich diesen Robert Turin vorstellt. Also ich glaube, seine Vorstellung vom Robert Turin ist nicht deckungsgleich mit dem, was ich als Robert Turin bin.
Es ist aber auch schön, dass es da Spielmöglichkeiten und verschiedene Varianten gibt.
Ja, schon.
Ja. Dann bedanke ich mich, dass du heute bei mir warst und diese Fragen beantwortet hast.
Gerne.
Und wir sehen uns dann auf der Bühne.
Okay.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss. Heute ist Regisseur Felix Hafner bei mir. Er hat in der Spielzeit 2018-2019 am Landestheater bereits die Österreicherinnen mit großem Erfolg inszeniert. Außerdem hat er am Max-Reinhardt-Seminar studiert, erhielt 2017 den Nestroy-Theaterpreis als bester männlicher Nachwuchs. Und vor kurzem inszenierte er am Münchner Volkstheater Herkunft nach Sascha Stanisic. Und dieser hat 2019 den Deutschen Buchpreis für den gleichnamigen Roman erhalten. Jetzt, lieber Felix, inszenierst du am Tiroler Landestheater Die Königin der Berge nach Daniel Visser. Dieser hat 2018 den österreichischen Buchpreis gewonnen für dasselbe Werk. Du, Felix, inszenierst du in letzter Zeit nur noch Stücke, die deutsche oder österreichische Buchpreise gewonnen haben?
Das ist tatsächlich eine Parallele, die mir gar nicht noch so aufgefallen ist. Ja, es liegt natürlich immer ein bisschen auf der Hand, Romane auf die Bühne zu bringen, die solche Preise gewonnen haben, weil sie einfach schon an sich so ein Publikum haben, das dann vielleicht auch gern ins Stück geht. Aber unabhängig davon gibt es tatsächlich bei mir einen Trend, dass ich ziemlich viel Romanbearbeitungen mache. Das ist ein kleiner Fable von mir geworden. Und eine Sache, die mich sehr interessiert, zu schauen, wie ein Text in der Prosa auf Papier dann auf die Bühne kommen kann.
Also können wir noch auf weitere Bühnenadaptionen gespannt sein?
Auf jeden Fall. Es gibt noch, glaube ich, sehr viele Romane, die ich gerne auf die Bühne bringen würde. Und es macht mir immer großen Spaß zu schauen, wie man ja wirklich ein Stück draus machen kann oder wie der Text, die Form und die Figuren wirklich dann dramatisch werden, ausgehend von der Ort, wie man den Roman auch gelesen hat oder was man dran mochte.
Oh ja, wir bleiben gespannt. Im Roman Königin der Berge, wie auch in der Stückfassung, geht es um einen MS-kranken Patienten, um Turin, der beschlossen hat, dass er Freitodbegleitung in Anspruch nehmen möchte. Wie geht man denn als Regisseur mit diesen ja doch recht heiklen Themen um?
Mir ist da immer sehr wichtig, sehr gründlich zu recherchieren, damit man sich mit einem großen Background-Wissen und viel Respekt dem Ganzen nähern kann. Also das gilt sowohl für mich, das Team, als auch für das Ensemble. Ich denke, das ist eine gewisse Verantwortung, die man gegenüber den Menschen hat, die in solchen Situationen stecken, dass wenn wir es auf die Bühne bringen und das spielen, wir wissen, woher das kommt und uns damit beschäftigt haben und wissen, dass wir einen Ausschnitt davon zeigen, aber auch noch wissen, was es sonst noch gibt. Und das ist natürlich bei so einem heftig diskutierten Thema der Sterbehilfe wichtig, wie auch bei einer derart unkontrollierbaren und überraschenden Krankheit, wie die MS es ist, die natürlich die Menschen in ganz andere Situationen bringt, die wir uns als jetzt einmal gesunde Menschen kaum vorstellen können, umso wichtiger ist, sich da hineinversetzen zu können und zu wissen, was da passieren kann.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, es geht im Stück eben um die Sterbehilfe und der assistierte Suizid, wie er auch heißt, wird ja jetzt ab 2022 in Österreich erlaubt sein. Inwieweit hat das Stück denn Anteil an dem Diskurs um die Sterbebegleitung in Österreich?
Ja, ich glaube, es ist die Geschichte, die wir erzählen, wird umso wichtiger sein, je näher wir diesem Datum 2022 kommen, wenn der ärztlich assistierte Suizid in Österreich legal ist, weil gerade um diese Biografien, wie es um den Herrn, beim Herrn Turin der Fall ist in unserem Stück, um diese Menschen geht es tatsächlich, denen man helfen möchte, dass sie sterben können. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, in dem natürlich sehr ideologisch aufgeladenen Diskurs über das Thema, sich diese Biografien, diese Geschichten von den Menschen genau anzuschauen und im besten Fall auch bei Menschen, die vielleicht noch nicht so drüber denken, auch ein Verständnis dafür zu schaffen, dass jemand, der in so einer Situation mit der Krankheit gekommen ist, lieber sterben möchte als weiterleben.
Also findest du, dass das Stück Stellung bezieht, beziehungsweise auch eine Lösung anbietet?
Ich glaube, es bietet keine Lösung an, sondern es zeigt einfach nur die Wichtigkeit der Möglichkeit. Ja? Da gibt es auch eine ganz tolle Dokumentation, die letztens im ORF auf Kreuz und Quer in dieser Reihe gelaufen ist, auch über eine MS-Kranke, die einen ähnlichen Verlauf hat wie der Herr Turin. Und bei ihr ging es auch nur darum, dass sie die Möglichkeit hat, das zu machen, dass sie im Fall des Falles das selbstbestimmt machen kann. Und gar nicht darum, das Leben so schnell als möglich zu beenden, sondern nur dasselbe noch in der Hand zu haben, dass man sich von der Krankheit nicht alles nehmen lässt. Das ist schon etwas, was stark durch unser Stück rauskommt. Aber auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, wie schwer das ist für die betroffene Person und auch das Umfeld. Mhm.
Das Bühnenbild, gestaltet von Elfried Laugner, kreiert eher einen simplen und recht kühlen Raum, der das Pflegeheim darstellen soll. Meine Frage an dich ist, wie lässt sich ein solch cleaner Raum denn vielfältig bespielen?
Das ist etwas, was ich in meiner Arbeit total gerne herausfinde, weil ich mag sehr gerne leere Bühnen, sehr wenig auf der Bühne, um zu schauen, was man damit machen kann, wie man mit den wenigsten Mitteln trotzdem viel erzählen kann, viel Fantasie herstellen kann. Und deswegen hat es mich auch sehr gereizt, dass wir so einen Polsterboden über die ganze Bühne ziehen, eine große Welt quasi herstellen in dem Mikrokosmos, in dem der Herr Turin sich befindet. Und da ist ein großer Teil des Rhythmus im Raum, der für mich wichtig ist, den Raum belebt zu machen, indem dass es eine Choreografie des Alltags rund um ihn gibt, ja, die sich abspielt, dass die SchauspielerInnen kreieren durch ihr Spiel, durch ihr Timing, durch den Rhythmus, kreieren sie andere Konstellationen in dem Raum und wir versuchen so, ja, in etwas, was man von Anfang an sieht, trotzdem einen immer wieder überraschen zu lassen über den Lauf des Stücks.
Schön. Wie ist denn zurzeit die Probensituation? Hat die aktuelle Lage irgendwie einen Einfluss auf das Vorankommen im Probenprozess gehabt?
Ich glaube ja, ich kann es gar nicht benennen, aber ich merke es halt immer wieder, dass es halt etwas ist, dass wir diese Krise, diese Pandemie natürlich immer versuchen zu verarbeiten und rauszulassen aus gewissen Arbeitsprozessen. Aber wenn wir uns ehrlich sind, ist das ein Rucksack, den wir natürlich alle mit uns tragen. Es ist immer eine Verunsicherung da, wenn man nicht weiß, wann das gespielt werden kann, woran man arbeitet. Dass gerade bei dem Ensemble hier unglaubliches Engagement und Energie dahinter ist, das durchzuziehen, auch wenn wir nicht diesen positiven Druck der Premiere haben, ist bewundernswert, finde ich. Aber trotzdem ist natürlich etwas, was man einfach immer wieder abschütteln muss, bevor man zu arbeiten beginnt. Wenn man die Nachrichten liest, wenn man weiß, was draußen passiert, um trotzdem weitermachen zu können.
Ja. Und als Abschluss möchte ich dich fragen, ob du vielleicht einen kleinen Lieblingsmoment oder ein kleines Lieblingszitat aus dem Stück nennen möchtest, was dir irgendwie sehr ans Herz gewachsen ist.
Da gibt es natürlich einige. Schwer, was rauszupicken.
Irgendwas, was dir spontan einfällt.
Ich mag sehr, es ist mir heute bei der Probe wieder aufgefallen, dass ein Moment, wo der Turin aufwacht nach einem Selbstmordversuch und von einem Sanitäter geholfen wird bei uns. In dem Fall das ganze Ensemble, das versetzt spricht, wie so ein Kollektiv des Helfenden rund um ihn. Und da gibt es zum Schluss den, finde ich, ganz großartigen Satz, dass er über seinen toten Kater spricht und dann der Sanitäterchor sagt, Katzen sind süß, ich habe einen Hund, ich kann Ihnen ein Foto auf dem Handy zeigen. Und gerade diese Verschränkung von sagen wir, diesem Chor als Mittel, was immer sehr natürlich irgendwie pathoslastig ist mit so einem Text, ist etwas, was mir immer irgendwie taugt und was, glaube ich, schon auch Qualität von dem Abend sein kann, den wir da jetzt gerade proben, nämlich der Verschränkung von dem ganz Alltäglichen mit dem ganz Großen.
Dann danke ich dir recht herzlich für das Interview und ja, wir sehen uns hoffentlich bald bei der ersten Vorstellung von Königin der Berge.
Ja, ich hoffe auch, ich freue mich drauf.
Tschüss.
Ciao.
Ich habe heute die große Ehre, den Herrn Daniel Wisser bei mir zu haben. Er ist Autor von dem Roman Königin der Berge und hat mit diesem 2018 den österreichischen Buchpreis gewonnen und den Johann-Bär-Preis. Ja, lieber Daniel, du hast dir heute die Endproben zu unserer Stückfassung von Königin der Berge angeschaut. Wie ist das denn für dich, deinen Roman auf der Bühne zu sehen?
Zuerst ist es natürlich eine Herausforderung, ein wenig die eigenen Texte zu hören, aber ich muss sagen, der Inszenierung gelingt es eigentlich von der ersten Minute an, eine eigene Erzählung zu etablieren. Also ich finde ja, dass auch Bühnenbearbeitungen eigentlich eigene Kunstwerke sind, die natürlich mit einem Text und mit Figuren operieren, die schon vorgefertigt sind, aber auf der Bühne zum Beispiel in einer ganz anderen Montage. Also der Regisseur hat sich hier eine eigene Art eigentlich der Narration überlegt. Er muss ja auch die Figuren zeigen, er muss ja auch einen Raum zeigen, dass alles funktioniert im Roman mit der Sprache, aber hier ist es visuell und es ist eine wahnsinnig schnelle Erzählung. Damit meine ich nicht, dass es in irgendeiner Form hektisch ist oder schnell abläuft, sondern der Regisseur hat sich ganz viele Kniffe erfunden, um dieses große Figurenpersonal, das eigentlich das Problem des Romans ist, wenn man so will, ohne eine große Einführung und Exposition sofort parat zu haben. Also man kommt sofort in diese Welt hinein, das ist das Fantastische an dieser Inszenierung, weil alles andere wahnsinnig bremsend ist. Man kennt das durch das Lesen von diesen großen russischen Romanen, dass man ja noch auf Seite 200 bei jedem Vornamen nachdenken muss, wer das jetzt eigentlich ist. Genau. Und das war ja immer das Problem dieses Romans, dadurch, dass er in einem Heim spielt, also eine unglaubliche Fülle an Menschen da vorkommt, die man dann als Autor ja auch charakterisieren muss. Man muss sich überlegen, wie oft kommen sie wieder. Und das geht da wahnsinnig schnell und es hält einem vor allem überhaupt nicht auf und es lenkt auch nicht von den existenziellen Dingen ab, die da eigentlich im Vordergrund stehen.
Ja, du hast es schon angesprochen, im Roman, also in der Prosaliteratur, braucht der Leser, die Leserin Fantasie, um sich das Äußere der Figuren vorzustellen. Im Theater schlüpfen die Figuren quasi aus dem Text heraus und werden zur Realität. Wie ist das denn bei dir, wenn du am Roman schreibst? Hast du da eine ganz klare Vorstellung von deinen Figuren und unterscheiden sie sich jetzt sehr von den Figuren, die du heute gesehen hast?
Das ist ja nur zum Teil so, denn der Roman Königin der Berge basiert ja im Grunde darauf, dass die direkte Rede in diesem Roman schon so notiert ist wie in einem Theaterstück. Also es steht im Roman explizit dabei, wer etwas sagt. Und wir wissen auch sehr schnell, dass viele dieser Personen gar nicht da sind oder zum Teil gar keine Personen sind. Es gibt da einen entsprechenden Kater, von dem wir auch wissen, dass er zum Zeitpunkt, der erzählt wird, gar nicht mehr lebt. Das heißt, eigentlich haben wir aus dem Kopf des Herrn Turin, der Hauptfigur, sprechende Personen, die aus der Vergangenheit, aus der Fantasie sprechen. Und wir haben sogar von manchen Äußerungen zweispaltig zwei Versionen. Das heißt, im Roman gibt es ja schon eine zweite Ebene, die gar nicht real sein kann. Die Aufgabe des Regisseurs, glaube ich, war einfach zu entscheiden, welche Stimme das sagt. Aber er schafft es immer, uns klarzumachen, dass das nur repräsentativ ist. Was natürlich jetzt das Aussehen von Personen betrifft, also besonders beim Herrn Turin, ist es für mich jetzt keine Schwierigkeit. Natürlich hatte ich beim Schreiben ein Bild vom Herrn Turin, das einfach damit zu tun hat, dass das Vorbild für ihn ein MS-Patient war, den ich ja kannte. Aber auch hier habe ich mich sehr schnell reingefunden, weil ich brauche eigentlich nicht seine Gesichtszüge oder so. Und der Darsteller des Herrn Turin hier macht das also wirklich auch sehr gut. Also seine Körperhaltung im Rollstuhl, ich weiß nicht, wie und wo er das studiert oder gelernt hat, ist zum Teil wirklich verblüffend und vor allem, was mir sehr gut gefällt, es ist nicht überzeichnet. Also es wird hier nicht versucht, in hysterisch expressiver Weise einen Kranken zu mimen mit all dem. Also viele Menschen wissen ja vielleicht nicht viel über Multiple Sklerose, andere kennen es aus der Familie und haben ein bestimmtes Bild. Es ist ja gar nicht so leicht, ja, für die alle das Bild eines Kranken abzugeben. Das blendet man aber sozusagen alles aus in dem Moment, wo man dieser Erzählung folgt, wie das die Dramaturgie und die Regie hier gemacht hat. Und das ist sehr stimmig und deswegen gibt es da keinen Moment, wo man sich jetzt, wo man innehält und sagt, das kann aber so nicht sein oder das müsste anders aussehen.
Dein Roman ist ja gerade so aktuell wie nie. Die Sterbebegleitung wird in Österreich voraussichtlich 2022 legalisiert werden. Welchen Stellenwert schreibst du der Kunst zu, wenn es um gesellschaftspolitische Themen geht?
Mein Ansatz bei dem Roman war, und das könnte ich vielleicht auch für mich verallgemeinern, keine Wertung abzugeben, aber das, was ich eben gesehen und erfahren habe, auch sehr geradeaus und ungeschminkt zu zeigen. Also das Thema bringt sowieso viele Dilemmata mit sich. Ja, es ist ein Dilemma für die Pflegenden, es ist ein Dilemma für die Angehörigen, es ist nicht zuletzt ein Dilemma für den Erkrankten. Und es gibt natürlich aus einer chronischen Krankheit keinen schönen, perfekten, idealen Ausweg. Insofern, Königin der Berge ist einfach der Versuch, diesen Alltag akkurat darzustellen und auch die Kommunikation und die Kommunikation, die ja in Einbahnstraßen oder sagen wir vielleicht im Kreis verläuft, mit den Angehörigen zu zeigen, wie sie ist und weniger jetzt politische Vorschläge zu machen, wie man das Problem löst. Also ich persönlich glaube, dass es gut ist, wenn sich Menschen frei entscheiden können, was sie wollen. Das darf natürlich aber auch nicht nur für Erkrankte gelten, sondern das muss auch natürlich für Angehörige gelten. Das Tabu ist genauso schlecht wie eine Pflicht, etwas Bestimmtes zu tun. Das Königin der Berge ist natürlich vor dem Ansatz noch geschrieben, wie bei uns der Status quo ist, dass also bei uns nur in der Schweiz und unter anderen Voraussetzungen in den Niederlanden diese Freitodbegleitung möglich ist. Vielleicht wird sich das ändern, aber ich glaube eigentlich nicht, dass sich das Grundproblem ändert, um das es geht, nämlich der Alltag mit einem Menschen, der diesen Todeswunsch äußert und wie er sozusagen diesen Alltag erlebt. Darum geht es eigentlich. Mhm.
Ja, was, glaube ich, viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, ist, ja, wie bist du auf den Namen Königin der Berge gekommen? Wir haben da schon mal privat drüber geredet, aber erzähl uns doch ein bisschen davon.
Die Idee war, nachdem der Herr Turin sagt, dass er praktisch nur von Frauen umgeben ist, also in seiner Familie und den Pflegerinnen und so weiter, dass seine Krankheit auch eine Personifizierung bekommt, eine weibliche. Im Roman und auch im Stück gibt es eine klare Stelle, warum er diese Krankheit Königin der Berge nennt. Im Stück kommt es ja sogar öfter vor. Mhm. Die Anleihe, seit unserem persönlichen Gespräch suche ich die Stelle, aber finde sie nicht, also ich glaube mich zu erinnern, sagen wir so, vielleicht ist das Ganze ein Phantasma. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich in einer Autobiografie oder Biografie von Aleister Crowley gelesen habe, der nämlich an starken Asthma litt, dass er diese Asthma-Anfälle in seinem Tagebuch notiert hat, in dem er geschrieben hat, und dann kam wieder die Königin der Berge. Und mir hat einfach diese Personifizierung so gut gefallen, dass ich das also sehr brutal geklaut habe.
Also Autoren klauen.
Selbstverständlich.
Also es kommt nicht von dem grandiosen Western Königin der Berge, The Cattle Queen of Montana.
Den Western habe ich erst beim Verfassen des Romans entdeckt, als der Titel schon feststand, natürlich durchs Googlen. Es ist ja auch wirklich nur die deutsche Synchronfassung, wie du eh gesagt hast. Und mir geht's wie dem Herrn Turin, ich habe es nie geschafft, diesen Western fertig zu schauen. Er ist wahnsinnig langweilig. Aber Ronald Reagan spielt eine Hauptrolle und allein das ist schon so ein zweiter Bezug zum Text, in dem ja amerikanische Präsidenten und Präsidentschaftswahlkämpfe immer wieder in Nebensträngen auftauchen.
Und man vergesse nicht die schönen Landschaftsaufnahmen, sagt zumindest hinten auf der DVD die Bonner Rundschau. Das hat uns so fasziniert, dass wir das auch mit ins Stück reingenommen haben.
Das habe ich bemerkt, weil ich mir gedacht habe, ich kann mich nicht mehr erinnern, das geschrieben zu haben.
Nein.
Und tatsächlich, ich habe es nicht geschrieben.
Stand hinten auf der DVD. Ja, jetzt vielleicht noch ein bisschen zu einem anderen, leider aktuellen Thema. Hast du einen Wunsch für die Kulturszene in Österreich, der gerade ein bisschen leiden muss?
Wünsche hat man viele. Ich wünsche mir, glaube ich, wie alle in jedem Beruf, dass man bald wieder so existieren kann, wie man vorher existiert hat. Das wird wahrscheinlich so nicht geben, aber zumindest zu einem hohen Prozentsatz. Was mich schon ein bisschen stört und was ich auch versuche immer zu äußern, ist dann, wenn gerade die Kulturszene verglichen mit anderen Sparten definitiv benachteiligt wird. Also wenn man beim sogenannten Freitesten daran denkt, dass man also in der Gastronomie, wo man die Maske naturgemäß zum Essen und Trinken abnehmen muss, einen ein Woche alten Antigen-Test vorweist und im Kulturbetrieb einen 2 Tage alten, dann sehe ich einfach eine Ungleichbehandlung. Und das regt mich ohnehin als politischen Menschen auf, aber wenn es die Kultur betrifft, betrifft es mich sozusagen auch selbst, auch finanziell. Und ich muss sagen, ich habe zwischen den Lockdowns einige Lesungen gehalten, auch in Tirol, die eben möglich waren. Und alle Kulturbetriebe haben sich damals wahnsinnig bemüht, alles einzuhalten. die Sitzordnungen, die Anmeldungen, das Lüften. Unter großen Mühen sind da Lesungen mit 20 Leuten veranstaltet worden. Und ich hätte einfach die Bitte an die Politik, auf die Gleichbehandlung aller Sparten zu schauen. Und das nicht nur für die Salzburger Festspiele und große Kulturevents, sondern für alle bis hin zum winzigsten Lesungsveranstalter.
Ja, den Wunsch teile ich. Ja, dann möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken, Daniel, dass du heute da warst und
ich danke,
dass du diese Fragen beantwortet hast. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald zur allerersten Vorstellung von Königin der Berge.
Das wäre schön. Mit Publikum.
Mit Publikum. Tschüss.
Tschüss.